noch sagen wollen, es ist heute in unserer fünften Reihe der letzte Abend, die letzte Sitzung. Das heißt, es wäre schön, wenn Sie sich zum nächsten, sofern das noch nicht passiert ist, zum nächsten wieder anmelden würden bei der Akademie. Das wäre schön. Und dann können wir starten mit Levitikus. Tamar, dann bist du an der Reihe.
Ja, guten Abend. Unser Wochenabschnitt fängt zunächst mal an mit allen möglichen Vorschriften, die für die Priester gelten. Es beginnt mit dem Verbot, sich an Toten zu verunreinigen, abgesehen von denen, die engste Familienangehörige sind. Mit Ehevorschriften, die dazukommen. Dann geht es auch um die Frage, dass Priester, die körperliche Gebrechen haben, nicht am Opferdienst teilnehmen dürfen, wenn sie ja das Recht haben, von den Speisen, die den Priestern zustehen, zu essen. Und darüber geht es dann weiter auch zu bestimmten Kriterien für die Opfer, die gebracht werden, gerade auch die freiwilligen Opfer, dass die eben auch nicht von Tieren die einen Makel haben, dargebracht werden. Und auch die Warnung letztlich an die Priester, nachdem sie so ausgesondert sind, dass sie das auch nicht missbrauchen und wirklich nur Dinge nehmen, an die sie das auch das Recht haben und im Grunde genommen ihr Amt auch ernst nehmen. Und dann kommt der Abschnitt Levitikus 23, auf den ich mich heute beschränken möchte. Das ist der ausführlichste der Festkalender, der sich in der Tora befindet. Und da möchte ich auf einige der erwähnten Feste eingehen. Danach wird dann in unserem Wochenabschnitt noch erwähnt, das Öl, das mit dem die Menorah, der Leuchter im Heiligtum entzündet werden soll und die Herrichtung der 12 Schaubrote, die auf dem Altar liegen sollen. Und schließlich gibt es da noch eine kleine Szene, dass etwas geschieht, dass nämlich ein Sohn einer Israelitin und eines Ägypters, soweit wird er definiert, sich mit einem Israeliten streitet und während dieses Streites auch den Gottesnamen ausspricht und ihn damit entheiligt und Mose fragt danach bei Gott, was mit diesem Mann geschehen soll. Und er wird also zur Steinigung verurteilt. Und die Zeugen sollen auch die ersten sein, die dieses Urteil vollstrecken. Und in dem Rahmen kommt auch nochmal was, was wir ja schon in dem Wochenabschnitt zum Bundesbuch hatten, das Auge für Auge, Zahn für Zahn. Das hatten wir ja gesehen, wie die rabbinische Tradition das eindeutig nicht als dem anderen das Gebrechen zufügen, das man ihm zugefügt hat, sondern als Schadensersatz sieht. Also das ist im Groben die Thematik unseres Abschnitts und ich möchte jetzt also mich heute Abend auf Levitikus 23 konzentrieren. Der erste Abschnitt ist Pessach bzw. dem Fest der ungesäuerten Brote gewidmet. Das ist eigentlich nur eine kurze Zusammenfassung im Vergleich zu dem, was wir schon viel ausführlicher in Exodus 12 und 13 hatten. Danach kommt etwas, was sich in der Tora nur in Levitikus 23 findet, nämlich die Darbringung des Omer. Der Omer, also ich habe es in einer Übersetzung, die ich aus der Mishnah und dem Talmud genommen habe, als die Übersetzung Schwingegarbe gefunden, was eigentlich auch ganz gut ist. Also geht eben um die Garbe, zu der Getreidehalme zusammengebunden werden und die über dem Altar geschwungen wird. Und zwar wird das sofort nach den Vorschriften über Pessach und das Fest der ungesäuerten Brote heißt es dann, wenn ihr in das Land kommt, und dann geht es mit Vers 11 weiter, Vers 9, sollt ihr dem Priester die erste Garbe eurer Ernte bringen. Er soll sie vor dem Herrn emporheben, damit ihr Wohlgefallen findet. Am Tag nach dem Schabbat soll sie der Priester emporheben. Und dann gibt es noch weitere Vorschriften über das, wie mit dieser Gabe verfahren werden soll. Und dann sieht man aber auch, dass noch etwas Weiteres beginnt mit dieser Gabe. Dann heißt es nämlich ab Vers 15, vom Tag nach dem Schabbat, an dem ihr die Gabe für das Erhebungsopfer gebracht habt, sollt ihr 7 volle Wochen zählen. Zählt 50 Tage bis zum Tag nach dem 7. Schabbat und dann bringt dem Herrn ein neues Speiseopfer dar. Das ist natürlich was, was dann später in der Tradition als die Zählung bis zum Wochenfest Shavuot interpretiert worden ist. Und so hat auch Shavuot als einziges Fest der Tora nie ein festes Datum. Es sind die 50 Tage, die halt vom Tag nach dem ersten Tag von Pessach gezählt werden. Und über diese, wie genau diese Zählung funktionieren soll, gab es einen riesigen Streit zwischen der pharisäischen und später rabbinischen Tradition und anderen Gruppierungen im Judentum aufgrund dieser Formulierung, dass es heißt, am Tag nach dem Schabbat. Denn die Frage ist letztlich, muss man das jetzt als wirklich Schabbat, den Wochentag Schabbat definieren oder als den Tag nach dem ersten Feiertag von Pessach, der auf unterschiedliche Wochentage fallen kann. Das ist auch in dem Sinne, also es kommt schon an anderen Stellen der Bibel mal vor, dass Feiertage auch Schabbat genannt werden. Auch der Yom Kippur zum Beispiel wird der Schabbat Shabbaton, der Schabbat der Schabbate genannt, aber die Formulierung so, wie sie hier ist, ist schon einzigartig. Und wir wissen, dass zum Beispiel in dem Jubiläenbuch, das ist ein jüdisches Buch, das etwa ins zweite vorchristliche Jahrhundert datiert wird, eigentlich eine Nacherzählung der Geschichten in Genesis und Exodus bis zur Gabe der Tora ist. Und für das spielt Shavuot eine ganz zentrale Rolle als Bundesfest. Und nach dem Kalender des Jubiläenbuches fällt Shavuot immer auf den Sonntag. Also es wird vom Shabbat an gezählt und damit hat man dann automatisch immer den Sonntag. Und das ging da auch zusammen mit einer Berechnung des Kalenders nach dem Sonnenjahr, was im Unterschied zum rabbinischen Judentum, dass ein Mondjahr mit einem Schaltmonat, der immer wieder an das Sonnenjahr anpasst, hat. Und ähnlich haben wohl auch die Essener, die Leute im Qumran, im ersten nachchristlichen Jahrhundert auch ihren Kalender berechnet. Also von daher war das durchaus eine relativ verbreitete Sache. Wir werden gleich sehen, in der rabbinischen Tradition werden die Vertreter dieser Theorie die Betusäer genannt, vermutlich nach einem Herrn, der so hieß. Und mit denen setzt man sich also auseinander, denn die rabbinische Tradition gibt sich große Mühe nachzuweisen, dass Shavuot berechnet wird vom ersten Tag nach dem ersten Feiertag von Pessach an und von daher eben auch auf unterschiedliche Wochentage fallen kann. Diese Gabe des Omer wird ausführlicher behandelt in der Mishnah, im Traktat Menachot, das ist der Plural von Mincha. Das sind die Speiseopfer, also die pflanzlichen Opfer mit gemeint. Und das ist ja der Omer, der ja von der Gerstenernte dargebracht wird. Und da werden also einige detailliertere Vorschriften gebracht. Rabbi Yishmael sagt, die Schwingegabe wurde am Schabbat aus 3 Seah und alltags aus 5 dargebracht. Die Weisen sagen, sie werde sowohl am Schabbat als auch alltags aus 3 dargebracht. Rabbi Chanina, der Priestervorsteher, sagt, am Schabbat wurde sie von einem gemäht, mit einer Sichel und in einen Korb gesammelt, alltags von 3 in 3 Körbe und mit 3 Sicheln. Die Weisen sagen, sowohl am Schabbat als auch alltags von 3 in 3 Körbe und mit 3 Sicheln. Es ist Gebot, die Schwingegabe aus der Nähe zu holen. Ist in der Nähe von Jerusalem keine reif, so hole man sie aus jedem anderen Orte. Einst holte man sie aus Ginoz-Rifin, das ist in der Nähe der heutigen Stadt Lod, also am Flughafen. Und die zwei Brote, die dann für Shavuot sind, aus dem Tale En Socher, das heute da ist, wo das Flüchtlingslager Askar bei Nablus sich befindet. Also wir sehen schon hier in der Formulierung, ganz klar ist es möglich, dass die Schwingegabe, dass der Omer dargebracht wird, sowohl am Schabbat als auch einem Werktag. Und der Streit ist eigentlich darum, ändert sich was, wenn er am Schabbat dargebracht wird oder nicht. Aber auf jeden Fall wird ganz stark betont die Möglichkeit, dass es beides sein kann und also von daher die Zählung nicht notwendigerweise immer am Schabbat beginnt. Dann kommen noch konkrete Vorschriften, wie man das macht. Wie verfuhr man dabei? Gerichtsboten zogen am Vorabende des Festes aus, also ist der Vorabend von Pessach gemeint, denn man darf ja nicht ernten am Pessachtag selber, und banden die am Boden haftenden Ähren in Bündeln zusammen, um sie leichter mähen zu können. Aus allen umliegenden Städten sammelten sich Leute an, damit das Mähen unter großem Aufzuge erfolge. Bei Anbruch der Dunkelheit, also nach dem Ende des Pessachtages, sprach er, der Mähende ist gemeint, zu ihnen, also zu den Leuten, die sich versammelt haben für die feierliche Handlung, ist die Sonne untergegangen, also um sicher zu sein, dass der Feiertag zu Ende ist und nicht entweiht wird durch Mähen. Sie erwiderten, jawohl. Ist die Sonne untergegangen? Sie erwiderten, jawohl. Ist dies eine Sichel? Sie erwiderten, jawohl. Ist dies eine Sichel? Sie erwiderten, jawohl. Ist dies ein Korb? Sie erwiderten, jawohl. Ist dies ein Korb? Sie erwiderten, jawohl. Am Schabbat sprach er, ist heute Schabbat? Sie erwiderten, jawohl. Ist heute Schabbat? Sie erwiderten, jawohl. Soll ich mähen? Sie erwiderten, mähe. Soll ich mähen? Sie erwiderten, mähe. Jede dieser Fragen wurde dreimal wiederholt und sie erwiderten, jawohl, jawohl, jawohl. Wozu dies alles? Wegen der Betusäer, die sagen, das Mähen der Schwingegabe habe nicht am Ausgange des Festes zu erfolgen, also nicht an dem beliebigen Wochentag, der nach dem Fest sein kann, sondern nur am Schabbat, beziehungsweise am Ausgang des Schabbat. Und im Talmud, im Kommentar dazu, finden wir jetzt ausführlichere Argumente, um nachzuweisen, warum es wirklich immer am Ausgang des Festes und nicht am Ausgang des Schabbat ist. Und jetzt kommt zunächst mal die Geschichte, wie sozusagen der Streit begonnen hat. Die Betusäer sagten nämlich, das Wochenfest müsse auf einen Schabbat folgen. Also es ist schon am Ende, das Wochenfest Shavuot, der 50. Tag, das sollte am ersten Tag der Woche nach dem Schabbat kommen. Da ließ sich Rabban Yochanan ben Zakkai mit ihnen ein. Rabban Yochanan ben Zakkai ist nicht irgendwer, sondern ein ganz wichtiger Mann in der rabbinischen Tradition, von dem im Talmud erzählt wird, dass er sich, als Jerusalem im Jahre 70 von den Römern belagert war, als angeblich Toter aus der Stadt hinaustragen ließ, weil man ihn lebendig nicht hinausgelassen hätte als Überläufer. Und er dann zu dem Feldherrn, der mit Vespasian identifiziert wird, gebracht wird, ihm weissagt, dass er Kaiser werden wird. Und kurz darauf tauchen dann auch die Boten auf, die ihm sagen, dass der Kaiser in Rom gestorben ist und er jetzt Kaiser wird. Und daraufhin stellt Vespasian Rabbi Jochanan eine Bitte frei und er bittet darum, Jaffne und seine Weisen zu bekommen. Also Jaffne ist ein Ort in der Nähe des Mittelmeeres. Und der Gedanke ist eigentlich zu sagen, wir verzichten auf Jerusalem, auf die politische Herrschaft, aber lass mich dort eine rabbinische Schule entwickeln. Und damit beginnt eigentlich dann das rabbinische Judentum, das sich arrangiert mit fremder Herrschaft und eben den Schwerpunkt darauf legt, das Leben nach der Tora zu ermöglichen. Also von daher ist Rabbi Yochanan ben Zakkai ein ganz wichtiger Mann. Und gerade er geht also in die Diskussion mit den Betusäern. Er sprach zu ihnen: Toren, woher wisst ihr dies? Niemand war da, der ihm zu antworten wusste. Nur ein Alter plapperte etwas gegen ihn und sprach: Unser Meister Mose war ein Freund der Israeliten. Und da ihm bekannt war, dass das Wochenfest nur einen Tag habe, also nicht eine ganze Woche wie Pessach, verlegte er es auf den Tag nach dem Schabbat, damit die Israeliten 2 Tage in Wonne verbringen können. Also langes Wochenende sozusagen. Da hielt er ihm folgenden Schriftvers entgegen aus dem Anfang von Deuteronomium. 11 Tage beträgt der Weg vom Horeb, der zweite Name für den Berg Sinai, bis zum Berge Seir. Wäre nun unser Meister Mose ein Freund der Israeliten, wieso hielt er sie 40 Jahre in der Wüste, wenn 11 Tage noch gereicht hätten? Jener entgegnete: Meister, damit willst du mich abfertigen? Dieser erwiderte: Tor, sollte etwa unsere vollkommene Tora nicht so viel sein wie euer altes Geschwätz? Und jetzt bringt er den Schriftbeweis. Ein Schriftvers lautet: Sollt ihr 50 Tage zählen? Und ein anderer lautet: 7 volle Wochen sollen es sein. Wie ist dies zu erklären? Eines, wenn das Fest, also der erste Pessachtag, auf einen Schabbat fällt, und eines, wenn das Fest auf einen Wochentag fällt. Also natürlich, Rabban Yochanan fällt auf, dass in unserem Text ja sowohl gesagt wird, dass man 7 Wochen als auch, dass man 50 Tage zählen soll. Und er erkennt jetzt irgendwo schon an, dass die 7 Wochen etwas ist, was man wohl nur vom ersten Tag der Woche bis zum 7. zählen kann. Aber weil eben auch gesagt wird, ihr sollt 50 Tage zählen, wäre das sozusagen die zweite Variante, wenn der erste Pessachtag nicht auf einen Schabbat fällt, und man eben nicht volle Wochen vom ersten bis zum 7. Tag zählen kann, dass man dann eben an dem Wochentag, auf den der zweite Pessachtag fällt, mit der Zählung von 50 Tagen anfängt. Eine andere Argumentation: Rabbi Eliezer sagte, dies ist nicht nötig. Es heißt, sollst du dir zählen. Die Zählung ist dem Gerichte überlassen, da dieses die Feste weiht. Hier kommt der Text, der parallele Festkalender aus Deuteronomium 16. Und da heißt es, statt sollt ihr zählen, sollst du dir zählen. Und diesen Unterschied versteht Rabbi Eliezer so, dass nicht jeder Einzelne zählen muss, also auch sozusagen die Verantwortung dafür hat, richtig zu zählen, sondern das Du ist das kollektive Du, der Sanhedrin, der Gerichtshof, der entscheidet, wie gezählt wird. Und die können das sozusagen selber entscheiden, wie man es macht. Und von daher muss man nicht die 50 Tage und die Wochen unterschiedlich interpretieren. Und dazu fügt Rabbi Eliezer hinzu: Am Tage nach dem Schabbat, das ist der Tag nach dem Feste und nicht nach dem Schabbat der Schöpfung. Also Schabbat der Schöpfung ist ja die Bezeichnung für den Schabbat als Wochentag, wie er gemäß der Schöpfungsordnung entstanden ist. Und seine Begründung ist, denn dessen Zählung kann durch jedermann erfolgen. Es ist ja nicht schwierig, wenn ich sozusagen die Zählung immer am Sonntag beginne, muss ich mich ja nicht konzentrieren dabei, sondern das geht sozusagen von sich aus. Und im Hebräischen heißen ja auch, abgesehen vom Schabbat, werden die Wochentage ja auch im Grunde genommen nach ihrem Tag benannt. Also der Sonntag ist der erste Tag, der Montag ist der zweite Tag, man hat automatisch im Namen des Tages drin. Dann kommt Rabbi Joshua, der immer der Gegenpart von Rabbi Eliezer ist. Die Tora sagt, dass man die Tage zähle und den Neumond weihe und dass man die Tage zähle und das Wochenfest weihe. Wie der Neumond vor seinem Eintritte kenntlich ist, denn er unterscheidet sich vom vorangehenden Tage, in dem er heilig und jener profan ist, ebenso muss auch das Wochenfest vor seinem Eintritte kenntlich sein. Wenn man nun sagen wollte, das Wochenfest folge stets auf einen Schabbat, so unterscheidet es sich ja nicht vom vorangehenden Tage, denn der eine ist heilig und der andere ist auch heilig. Bisschen weit hergeholt, würde ich sagen, aber das ist die Argumentation von Rabbi Joshua. Rabbi Ishmael sagte, die Tora lehre, dass man die Schwingegarbe am Pessach feste und die 2 Brote am Wochenfeste darbringe. Das steht so in unserem Text wirklich drin. Jetzt sagt er, wie diese, also die 2 Brote an Schavuot, am Feste, und zwar am Beginne des Festes, ebenso auch jene am Feste, am Beginne des Festes. Und das kann eben nicht, das passiert nicht, dass man die Schwingegarbe am Beginn des Festes darbringt, wenn man sie an den Schabbat der Pessachwoche bindet. Denn der Schabbat kann ja auch, wenn Pessach schon am Anfang der Woche beginnt, kann der Schabbat ja am Ende sein. Und dann würde die Gabe nicht mehr am Anfang des Festes dargebracht werden. Rabbi Yehuda ben Beterra sagte oben, also in Vers 11 bei der Schwingegabe, wird der Schabbat genannt. Und unten in Vers 16 bei dem Tag des Darbringens der zwei Brote wird der Schabbat genannt. Und wie es dort, also beim Darbringen des Tag des Darbringens der zwei Brote, eindeutig das Fest ist, nächst dem Beginne des Festes, ebenso auch hier am Feste, nächst dem Beginn des Festes. Und seine Interpretation stützt sich darauf, dass es eben in Vers 16 in Bezug auf Shavuot heißt, bis zum Tag nach dem siebten Schabbat, aber Schabbat hier im Sinne nach der siebten Woche zu verstehen ist, so wie eben im Vers vorher die 7 Wochen erwähnt wurden. Die Rabbanan, also man könnte sagen, die kollektive Meinung, lehrten, ihr sollt euch zählen, eben im Plural. Das Zählen ist jedem besonders geboten und nicht nur dem Gericht. Am Tage nach dem Schabbat ist der Tag nach dem Feste. Und jetzt kommt nochmal die rhetorische Frage, vielleicht ist dem nicht so, sondern am Tage nach dem Schabbat der Schöpfung. Und jetzt kommen nochmal ein paar Argumente, warum das nicht so ist. Rabbi Yossi ben Yehuda erwiderte, es heißt, sollt ihr 50 Tage zählen. Die Zählung darf in jedem Falle, wie sie auch erfolgt, nur 50 Tage betragen. Und wenn man sagen wollte, am Tage nach dem Schabbat der Schöpfung, könnten es ja zuweilen 51, 52, 53, 54, 55 und 56 sein. Also ich verstehe Rabbi Yossi so, dass er davon ausgeht, dass die 50 Tage in jedem Fall vom Tag nach Pessach gezählt werden. Und wenn die dann nicht mit den Wochen übereingehen, weil es Tag nach Pessach kein Schabbat ist, dann werden es mehr Tage als die 7 vollständigen Wochen. Rabbi Judah ben Beterra sagte, dies ist nicht nötig. Es heißt, das hatten wir schon, sollst du dir zählen. Die Zählung ist dem Gerichte überlassen. Ausgenommen ist der Schabbat der Schöpfung, die Zählung der Woche, wobei die Zählung jedermann überlassen ist. Rabbi Yossi sagte, am Tage nach dem Schabbat, am Tage nach dem Feste. Du sagst, am Tage nach dem Feste, vielleicht ist dem nicht so, sondern am Tage nach dem Schabbat der Schöpfung. Ich will dir sagen, es heißt ja nicht am Tag nach dem Schabbat der Pessachwoche, sondern nur am Tage nach dem Schabbat. Und da das ganze Jahr voll Schabbate ist, so gehe man und untersuche, welcher Schabbat gemeint ist. Und tatsächlich gab es auch unterschiedliche Meinungen. Die Leute in Qumran haben nämlich schließlich gezählt, nicht nach dem Schabbat der Pessachwoche, sondern nach dem Schabbat, der nach dem letzten Tag des Pessach kam. Also das sind ja auch noch mal zwei Möglichkeiten mindestens, die kommen. Also das ist also auch ein Argument, das er hier bringt, warum also nicht der wörtliche Schabbat gemeint sein kann. Und dann haben wir das Argument, was wir vorhin schon hatten. Ferner wird unten der Schabbat genannt und oben der Schabbat genannt, wie es dort das Fest ist, und zwar der Beginn des Festes. Ebenso ist es auch hier das Fest, der Beginn des Festes. Ein neues Argument von Rabbi Shimon ben Eleazar. Ein Schriftvers lautet, jetzt haben wir den Festkalender aus Deuteronomium 16, 6 Tage sollst du ungesäuertes essen. Und ein anderer lautet aus Exodus, 7 Tage sollt ihr ungesäuertes essen. Also wie viele Tage denn nun? Wie ist dies nun zu erklären? Kannst du auch das Ungesäuerte keine 7 Tage vom neuen Getreide essen? So kannst du es 6 Tage vom Neuen essen. Also der Unterschied wird hier so gesehen, dass mit dem Darbringen des Omer man ja von neuem Getreide isst. Und das ist sozusagen vom zweiten Tag der Pessachwoche. Und vom Neuen nichts Ungesäuertes kann man dann wirklich nur 6 Tage lang essen. Denn der erste Tag ist noch das, was vom Alten gegessen wird. Vom Tage eures Bringens an sollt ihr zählen. Es kommt noch eine andere Möglichkeit, wie man es interpretieren könnte. Man könnte glauben, man mähe und bringe sie und beginne die Zählung nach Belieben. Denn so heißt es in Deuteronomium, wenn die Sichel an die Halme gelegt zu werden beginnt, sollst du zu zählen beginnen. Also es ist kein Datum dabei. Aus den Worten, wenn die Sichel an die Halme gelegt zu werden beginnt, sollst du zu zählen beginnen, könnte man entnehmen, man mähe und zähle und bringe sie nach Belieben. Und so heißt es vom Tage eures Bringens. Also von daher zu sagen, es ist nicht beliebig, sondern an einen bestimmten Tag gebunden. Aus den Worten vom Tage eures Bringens, das ist die Frage der Reihenfolge jetzt, könnte man entnehmen, man mähe, zähle und bringe sie am Tage. Und so heißt es, 7 volle Wochen sollen es sein. 7 volle Wochen ergeben sich nur dann, wenn man abends zu zählen beginnt, wenn nämlich der Tag beginnt mit Einbruch der Nacht. Man könnte glauben, man mähe, bringe sie und zähle nachts. So heißt es am Tage eures Bringens. Wie ist dies nun zu erklären? Das Mähen und das Zählen erfolgen nachts, das Bringen, wie es eben wörtlich gesagt wird, am Tage. Und jetzt kommt sozusagen die Zusammenfassung. Rabba sagte, alle können widerlegt werden, ausgenommen die beiden letzten Autoren, sowohl in der ersten Lehre als auch in der anderen Lehre, die nicht zu widerlegen sind. Und jetzt gehen eigentlich nochmal alle durch. Gegen Rabban Yochanan ben Zakkai ist zu erwidern, der eben gesagt hatte, in einem Fall zählt man 50 Tage, in einem Fall zählt man 7 Wochen. Vielleicht deutet dies auf die Lehre Abayes, denn Abaye sagte, es sei Gebot, sowohl die Tage als auch die Wochen zu zählen. Also dass es nicht in unterschiedlichen Situationen ist, sondern man zählt sowohl Tage als auch Wochen. Gegen Rabbi Eliezer und Rabbi Joshua ist zu erwidern, woher das vom ersten Festtag gesprochen wird, vielleicht vom letzten Festtage. Wie ich vorhin sagte, es gibt auch die Tradition, als Schabbat den Schabbat nach dem letzten Festtag zu definieren. Aber die Beweise des Rabbi Ishmael und des Rabbi Judah ben Bettera sind nicht zu widerlegen. Ferner ist gegen Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda zu erwidern, vielleicht 50 außer jenen. Gegen Rabbi Yehuda ben Bettera ist zu erwidern, woher das vom ersten Festtage gesprochen wird, vielleicht vom letzten Festtage. Dieser Einwand ist auch gegen Rabbi Yossi zu erheben, deshalb sagt er ferner. Also er hat ja zwei Argumentationen. Und dann schließlich nochmal die Frage, die Methode von Abaye, auf die kurz angespielt wurde. Abaye sagte, es ist Gebot, sowohl die Tage als auch die Wochen zu zählen. Die Jünger der Schule Rabbi Assis zählten die Tage und zählten die Wochen. Amemar zählte die Tage und nicht die Wochen. Er sagte, dies sei nur eine Erinnerung an den Tempel. Also der rabbinische Brauch ist in der Tat, sowohl die Tage als auch die Wochen zu zählen. Also man spricht erst den Segensspruch über das Zählen des Oma und sagt dann, heute sind so und so viele Tage, die so und so viele Wochen sind. Also jetzt gerade hat begonnen, habe ich vorhin gezählt, heute sind 27 Tage des Omer und das sind 3 Wochen und 6 Tage. So wird es eigentlich immer formuliert, um eben sowohl Tage als auch Wochen zu zählen. Ja, wir hatten ja einen Text, der ein durchaus kompliziertes Beispiel für rabbinische Argumentation ist. Und je mehr Argumente ich gehört habe, desto verdächtiger wurde mir die Sache eigentlich. Wenn man zehn Argumente für eine Methode anbringt, entsteht irgendwo der Eindruck, dass der Wortsinn doch eigentlich eher wohl anders ist. Aber wir hatten ja gehört, dass die mündliche Tora die Autorität hat, die schriftliche zu widerlegen und auch durchaus Dinge, die vom Wortsinn her vielleicht nicht so sich anbieten, bringen darf. Ja, sind Fragen zu diesen Argumentationen, überhaupt zu der ganzen Thematik, Anmerkungen?
Werden eigentlich die Omer-Kalender benutzt für diese umständlichen Sachen?
Es gibt so eine Art Kalender, damit man es nicht vergisst, sozusagen. Es gibt manche, die sich das irgendwo in der Wohnung aufhängen und das ist wie so einem kleinen Rahmen, sozusagen, welcher Tag gerade gezählt wird und dass man jedes Mal, wenn man neu gezählt hat, das sozusagen einen weiterrückt.
Die sind im Gebrauch.
Ja, ich kann nicht sagen, wie viele Leute das benutzen, aber gibt es jedenfalls
Denn nämlich
als.
welche im Israel-Museum sind welche ausgestellt?
Ja, doch, also das ist sozusagen, um zu verhindern, dass man es vergisst. Herr Müller, Sie hatten sich gemeldet.
Ja, diese Darstellung oder diese, ich sag, nenne es mal diese Durchführungsverordnung der gegebenen Gesetze, um das handelt es sich ja hier, die erscheinen mir sehr, sehr sophisticated. Das heißt also, steckt da nicht eine gewisse Angst dahinter, eben dass man die Gesetze so durchführen soll oder muss, wie es gewünscht ist. Und über diesen Wunsch streiten wir eben aus Angst.
Schwer zu sagen, ob es Angst ist. Die Motivation ist sicher, es wirklich richtig zu machen, aber was dahinter steht, es kann Angst sein, es kann der Wunsch sein, einfach, also wenn Gott es geboten hat, dann möchte ich es vielleicht auch aus Liebe zu Gott möglichst richtig machen. Also ich denke, das muss nicht notwendigerweise Angst sein. Und in so einem Fall, wo wir hier wirklich einen Streit zwischen unterschiedlichen Schulen haben, da ist wirklich wohl auch der Versuch, eben seine Meinung durchzusetzen. Also es ist natürlich sehr, wir wissen einfach zu wenig vom historischen Hintergrund, ob es wirklich sozusagen die Frage sich nur an der unklaren Formulierung im Text entzündet hat oder ob noch andere Argumente, ob es denn nun besser ist nach dem jeden beliebigen Wochentag oder immer den Sonntag für Shavuot zu haben. Sicher nicht für die Betuseer, die früher waren, aber möglicherweise für die Rabbinen, denen das so wichtig war, es anders zu machen, kann, das wird von manchen Forschern vertreten, als ein Argument schon im Hintergrund stehen, dass man nicht wie die Christen feiern wollte, die ja ihr Shavuot-Fest immer am Sonntag feiern. Und sich von daher auch absetzen wollte. Also das ist durchaus auch eine Möglichkeit, die man zumindest mit einbeziehen muss. Und so, dass wir also einerseits ein ganz tiefes Einsteigen in den Text haben, bei einer Formulierung, die wirklich außergewöhnlich für unsere Stelle ist, um zu sehen, wie man das formuliert. Und andererseits eben auch manche Macht- und Abgrenzungskämpfe auch da sein können. Das sind Dinge,
Ja, aber
die
hier beim Lesen dieser, ich sage also nochmal bewusst Verordnungen, kommt mir sofort der Gedanke des totalen Gehorsams, ob jetzt als Wunsch oder als Forderung, lassen wir das mal offen, aber der Gedanke hängt da drüber.
Ja, natürlich geht es darum, die Tora so vollkommen wie möglich zu erfüllen. Das ist gar keine Frage. Aber so ein bisschen, das ist natürlich wirklich ein Eindruck, den man von Texten gewinnt. Es ist auch immer ein bisschen subjektiv. Also ich spüre auch da immer ein gewisses Vergnügen daran, alle möglichen Interpretationen aus kleinsten Worten herauszuholen. Und in gewisser Weise, ich meine, hier in dem Fall haben wir da wirklich eine Diskussion, wo es um eine praktische Durchführung gibt. Aber es gibt solche Diskussionen auch über Dinge, die nicht unbedingt praktische Forderungen haben, sondern irgendwo auch so der Wunsch, wirklich alle möglichen Interpretationen, die im Text sein können, zu bekommen. Und ich glaube, das kann sich manchmal, das ist mein Gefühl, wenn ich es lese, so bis dahin verselbstständigen, dass man schon fast vergisst, dass man hier, dass es hier um Gott geht, sondern wenn sie einfach den Text so begeistert von dem Text ist, dass man auch immer wieder weiter reingeht und manchmal vielleicht auch zu Folgerungen kommt, die wirklich absolut unrealistisch sind, aber die theoretisch eben sein könnten. Und um des Gedankenspieles
Sie meinen eben
macht man sie weiter.
die Diskutierfreudigkeit, vielleicht so ein paar
Ja, genau.
Purzelbäume.
Ja, also das hat schon, also es bleibt natürlich ein heiliger Text, den man möglichst gut verstehen möchte und ein Gefühl, durch das Lesen des Heiligen Textes natürlich auch Gott nahe zu kommen. Aber ich glaube, sowas kann sich manchmal auch einfach verselbstständigen, dass man vor lauter Begeisterung sozusagen
Ja.
an der Diskussion, die Diskussion auch manchmal um die Diskussion selber willen weiterführt. Ich meine, vorhin wäre noch eine Meldung irgendwo gewesen. Ist das richtig? Nicht? Okay. Gut, also hier haben wir die wirkliche Auseinandersetzung, also um die praktische Frage, wann man zählt und wie man das aus dem Text belegen kann, sozusagen mit einer Schicht drüber geht Rabbiner Yosef Soloveitchik sozusagen mehr in die spirituelle Atmosphäre, die uns diese Zählung bringen kann, natürlich auf der Basis der rabbinischen Festlegung über die Zählung des Omer. Und er schreibt dazu, in der Konzeption von Pessach gibt es eine merkwürdige Spaltung. Der Feiertag sollte als das fröhlichste Fest unseres Kalenders begangen werden. Kann man an ein größeres Ereignis erinnern als an die Geburt der Nation und die Errichtung des Bundes mit dem Allmächtigen? Die erste Nacht des Feiertags wurde als eine charismatische Nacht ausgezeichnet. Die Nacht der Hallelujas, des Liedes und Dankes. So wie es in Jesaja heißt, ihr werdet ein Lied haben wie in der Nacht, in der das Fest geweiht wird. Der Seder ist eine erhabene Zeremonie, voll ekstatischer Freude. In der zweiten Pessachnacht jedoch beginnen wir die Zählung des Omer. Und mit dem Beginn der Zählung ändert sich die Stimmung. Die Freude ist nicht länger unbegrenzt, sie wird abgeschwächt. Die Handlung des Zählens ist mit Traurigkeit und Ungeduld vermischt. Was zeigt Zählen, wenn nicht das Fehlen von etwas ganz Wichtigem, einen Zustand zumindest zeitweiser Frustration und Fehlschlags, einen Zustand der Erwartung, für den die Zukunft entschädigen wird oder die Wiedergutmachung von etwas, das uns angetan wurde. Tatsächlich begeht der Jude die Omer-Zeit als eine Zeit der Trauer. Das zeigt sich besonders darin, dass keine Hochzeiten gefeiert werden in diesen Wochen und dass die Männer sich auch nicht rasieren und man sich nicht die Haare schneidet, wobei das heute nicht mehr alle einhalten, auch wenn sie praktizierend sind. Dafür gibt es natürlich verschiedene Erklärungen. Erstens, die Schüler Rabbi Akivas starben in dieser Zeit. Das ist die Zeit der Verfolgung nach dem Bar Kochba-Aufstand. Zweitens, wir zählen die Tage des Omer heute in Erinnerung an den Tempel, den es nicht mehr gibt. Und damit kann ja auch der Omer als Schwingegabe gar nicht mehr dargebracht werden. Rabbi Serachja Halevi sagt, dass der Grund für die Auslassung des Segens, der uns am Leben erhalten hat, aufrecht erhalten hat und uns diese Zeit hat erreichen lassen, vor dem Zählen ist, dass die ganze Prozedur Trauer erfüllt. Es ist ein Segen, den man normalerweise am Beginn jedes Festes sagt, auch wenn man neue Kleider kauft, eine neue Frucht isst und ein neues Haus einzieht. Drittens, die Kabbalisten, also die Mystiker, stimmten Rabbi Serachja zu, dass Zählen Trauern bedeutet. Aber statt die Trauer mit einem historischen Ereignis wie der Zerstörung des Tempels zu verbinden, verbanden sie sie mit der existenziellen Verzweiflung, in der sich der Mensch als Mensch befindet. Zählen spiegelt angeborene Angst und Ungeduld wider. Wie auch immer, es stellt sich die Frage, warum die Tora die Einrichtung des Omer in den Rahmen der Feier von Pessach hineingestellt hat. Wenn die Tora die Notwendigkeit fühlte, dass der Mensch sein eigenes Schicksal, seine Schwächen und Unzulänglichkeiten durch ein Zählen öffentlich betrauere, warum wurde dies in den Bezugsrahmen des Festes der Erlösung gestellt? Wir können nicht antworten, dass es eher die Rabbiner waren als die Tora, die der Omer-Zeit ihre tragischen Obertöne beigaben. Wenn unsere Rabbiner diese Verbindung zogen, dann ist offensichtlich der Omer selbst für diese Erfahrung offen. Also da steht auch so eine Konzeption der mündlichen Tora hinter, dass sie doch irgendwo einen Anhaltspunkt in der schriftlichen hat. Wenden wir unsere Aufmerksamkeit dem Abschnitt über die Feste, dem Festkalender der Bibel zu und analysieren wir die Verbindung zwischen dem Omer und Pessach. Wir wissen alle, dass die Formulierung am Tag nach dem Schabbat eine enorme Kontroverse und hitzige Diskussion zwischen den Pharisäern und den Betusäern hervorbrachte. Und die erklärt er dann nochmal, das habe ich jetzt weggelassen, denn wir hatten das schon im Talmud. Die Frage, die sich stellt, betrifft nicht so sehr die Formulierung am Tag nach dem Schabbat, als die Anordnung des Textes und seinen Fortgang. Der Text beginnt mit dem Gebot für Pessach und beschreibt, wie das Fest begangen werden soll. Die Bibel in 23, Vers 5 bis 6 stellt fest, dass das Pessachlamm am 14. Tag des Monats geopfert wird und dass das Fest der ungesäuerten Brote am 15. Tag beginnt. Sie stellt auch fest, dass uns geboten ist, uns jeder Art von Arbeit zu enthalten. Vom strukturellen literarischen Standpunkt aus hätte die Tora daraufhin die Regeln für den folgenden Tag, das heißt den Tag nach dem 15. Tag, bringen müssen. Mit anderen Worten, die Tora hätte sagen müssen, am zweiten Tag oder am Tag nach dem ersten Tag. Der Absatz ist jedoch ganz anders aufgebaut. Bevor sie sich dem Omer zuwendet, schließt die Tora zunächst ihre Beschreibung des ganzen Pessachfestes ab. Und ihr sollt ihm 7 Tage lang ein Feueropfer darbringen. Am 7. Tag ist heilige Versammlung. Keine Art von Arbeit soll getan werden. In diesem Absatz lässt die Tora alles weg, was wir am 2. Tag des Festes zu tun verpflichtet sind. Erst nachdem die Bibel die Beschreibung des 7-tägigen Festes abgeschlossen hat, erinnert sie sich plötzlich, dass sie eine ganz wichtige Zeremonie noch nicht erwähnt hat, nämlich das Schwingen des Omer, das am 2. Tag des Festes stattfinden muss. Ein neuer Absatz beginnt, als wäre nichts über das Fest gesagt worden. Warum ist all dies nötig? Warum widmet die Tora der Angelegenheit des Omer einen eigenen Absatz, wo sie doch die Sache mit einigen Versen hätte abtun können? Wir haben den deutlichen Eindruck, dass die Tora die Beschreibung der Darbringung des Omer von der allgemeinen Pessachfeier trennen will. Die Tora prägt einen neuen Begriff am Tag nach dem Schabbat für den 2. Tag von Pessach, weil der Omer sehr wenig mit dem Fest zu tun hat. Also die Argumentation ist hier, dass sie eben nicht am Tag nach dem Fest, sondern am Tag nach dem Schabbat sagt, weil der Omer wenig mit Pessach zu tun hat, obwohl er am 2. Festtag dargebracht wird. Die Daten fallen zusammen, aber die Vorstellungen sind nicht identisch. Die Geschichte des Festes der ungesäuerten Brote und die Geschichte des Omer repräsentieren tatsächlich 2 verschiedene Ideen, 2 gegensätzliche Erfahrungen oder Bewusstheiten. Das Fest der ungesäuerten Brote repräsentiert die transzendente Ordnung in der jüdischen Geschichte. Oder, soll ich so sagen, der Offenbarungsordnung. Die größte Erfahrung von Pessach, besonders der ersten Nacht des Festes, ist die große Ehrfurcht, die die luminose Erfahrung der Begegnung zwischen Gott und Mensch begleitet. Mit anderen Worten, unsere Nation wurde geboren durch die große, wunderbare, ehrfurchtgebietende und unwiderstehlich faszinierende Erfahrung der göttlichen Offenbarung. Der Allmächtige begann das Werk der Befreiung und der Allmächtige vollendete es. Wie es in der Haggadah dann gesagt wird, ich und nicht ein Gesandter. Stellt euch hin und seht seine Rettung, so wie es auch beim Durchzug durch das Schilfmeer ist. Diese ganze Ordnung war eine Transzendente, zu der der Mensch keinen Zugang hat. Er sah nur zu und war der Nutznießer. Aber die transzendente Erfahrung geht zu Ende. Sie dauert nicht ewig an. Gott will, dass der Mensch in der Dimension des Natürlichen und Gewöhnlichen lebt und arbeitet. Die schönen Visionen des Schilfmeerliedes verblassen, das Licht einer transzendenten Erfahrung verlöscht. Dann kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Rephidim. Der Mensch findet sich einer zynischen Umgebung gegenüber. Er ist verloren, weiß weder Zweck noch Richtung. Ereignisse sind manchmal unangenehm. Das Leben ist voll von Absurditäten und Widersprüchen. Der Mensch erfährt keine Offenbarung, keine Prophetie, keinen direkten Kontakt mit Gott. Das hatten wir auch, als wir den Abschnitt mit dem Schilfmeerlied hatten, da hatte ich einen Text von Jeschajahu Leibowitsch, da auch darauf hinwies, wie der große Umbruch kommt. Also man hat noch den Höhepunkt des Schilfmeerliedes mit dem Gesang über Gott, der gerettet hat. Und danach haben sie sofort kein Wasser mehr und jammern, dass sie kein Wasser haben und sozusagen alles geht mit den alltäglichen Problemen. Also Soloveitchik sieht das sehr ähnlich. Dies ist genau das Problem, um das es der Tora geht, wenn sie uns vom Omer erzählt. Kann man als Jude in der natürlichen Dimension der Geschichte leben? Wird die Verpflichtung auf den Bund beeinträchtigt durch den Übergang von einer transzendenten zu einer konkreten, natürlichen Existenz? Die Tora widmet diesem Problem einen ganzen Absatz. Selbst inmitten der natürlichen Ordnung wird der Jude die erste Garbe der Ernte nehmen, gleichgültig, wie wenig er für sich selbst hat, und sie zum Priester bringen, der die Garbe emporhebt. Mit anderen Worten, die Garbe aus Gerste, denn er kann es sich nicht leisten, Weizen anzubauen, wird erhoben und geweiht. Wie mühsam auch die Arbeit der Bearbeitung des Bodens und des Kultivierens einer begrenzten Menge von Nahrung ist, der Jude wird seine Garbe zum Priester bringen, damit dieser sie emporheben und heiligen kann. Darum wird der Omer von der Pessachfeier getrennt und in einem getrennten Absatz beschrieben. Denn Pessach und der Omer repräsentieren zwei gegensätzliche historische Ordnungen. Das ist auch der Grund, warum die Tora den einzigartigen Begriff am Tag nach dem Schabbat eingeführt hat. Der Schabbat repräsentiert die normale Ordnung der Dinge, die Unveränderlichkeit, Regelmäßigkeit und Kontinuität der Schöpfung, der natürlichen Existenz, die mit Gottes Wort, der Ursache der Dinge und Ereignisse, übereinkommen muss. Der Jude wurde von der Tora gelehrt, wie er den Bund in seinem Leben halten kann, in einer Zeit, in der die Geschichte eine trübe Angelegenheit von Natürlichkeit und Alltäglichkeit wird, mit allen sie begleitenden Ängsten und Frustrationen. Das ist auch der Grund, weshalb die Omer-Zeit zum Trauern tendiert. Die natürliche Ordnung bringt Verzweiflung und Resignation mit sich. Ja, soweit Soloveitchik. Vielleicht, da kommen wir vielleicht ein bisschen von der Technik des Omer-Zählens zu seiner tieferen Bedeutung. Sind da Fragen, Überlegungen zu? Herr Müller?
Warum wird hier ausdrücklich gesagt, er kann sich nicht leisten, Weizen anzubauen? Der Grund, dass Gerste genommen wird für dieses Omer-Beginn, ist doch an für sich, dass Gerste die erste Frucht ist, die reif ist und geerntet wird.
Das stimmt, was den landwirtschaftlichen Ablauf angeht. Ja. Die Bemerkung in der Klammer wäre nicht unbedingt nötig gewesen, aber vielleicht stellt sich hier vielleicht steht der Gedanke dahinter, vielleicht kann nicht jeder sich leisten, nach der Gerste auch noch Weizen anzubauen. Und in jedem Fall wird die Garbe von dem Ersten, was man gesät hat, was schon als minderwertiges Getreide sozusagen gilt, dass die davon dargebracht wird, egal ob man sich leisten kann, nachher auch noch Weizen anzubauen. Vielleicht ist das die Überlegung, die dahinter steht. Also insgesamt geht es ihm ja hier darum zu betonen, wie auch der Ärmste sozusagen, der gerade mal nur ein paar Halme Getreide hat, wie selbst der den ersten Teil davon eben zum Heiligen bringen wird. Mhm. Gut, wenn keine weiteren Anmerkungen sind, würden wir zum nächsten Tag gehen. Und zwar ist das dann in Vers 23 und 25 unseres Kapitels, wo es heißt, der Herr sprach zu Mose, sag zu den Israeliten, im siebten Monat, am ersten Tag des Monats, ist für euch Ruhetag. In Erinnerung gerufen durch Jubelschall eine heilige Versammlung. Da dürft ihr keine schwere Arbeit verrichten und ihr sollt dem Herrn ein Feueropfer darbringen. Es ist zum ersten Mal, dass wir von diesem Fest hier hören. Es hat auch eigentlich gar keinen Namen. Es ist das Fest am ersten Tag des siebten Monats, aber es wird nicht irgendwie bezeichnet. In der rabbinischen Tradition wird es das Neujahr werden, was natürlich einigermaßen absurd klingt, weil es ja der siebte Monat ist. Wie kann der siebte Monat Neujahr werden? Werden wir gleich sehen. Es gibt einen Text in Nehemia, dass man ja in die Zeit der Rückkehr aus dem babylonischen Exil datieren muss, so etwa ins fünfte vorchristliche Jahrhundert. Nehemia, der als Jude von den Persern als Statthalter eingesetzt worden ist, der die Mauern von Jerusalem wieder aufbaut. Und heißt es dann nämlich plötzlich, nachdem es also gelungen ist, das alles aufzubauen, in Vers 7,72 bei Nehemia: die Priester, Leviten, Torwächter und Sänger, auch ein Teil des Volkes und die Tempeldiener, ließen sich nieder und ebenso alle übrigen Israeliten in ihren Städten. Als der siebte Monat herankam, waren die Israeliten bereits in ihren Städten. Und dann versammelt sich das Volk und der Schriftgelehrte Ezra kommt, um die Tora vorzulesen. Und es heißt dann in Vers 8,2, am ersten Tag des siebten Monats, also genau derselbe Tag, der in unserem Festkalender erwähnt wird, brachte der Priester Ezra die Weisung vor die Versammlung. Männer und Frauen und überhaupt alle, die schon mit Verstand zuhören konnten. Und wird dann beschrieben, wer ja bis zum Mittag aus der Tora liest, und das Volk ist ergriffen und sogar beängstigt, dass es im Grunde genommen die Tora bisher nicht gehalten hat. Und es heißt dann in Vers 9, dass Nehemia zum Volk sagt: heute ist ein heiliger Tag zu Ehren des Herrn, eures Gottes. Seid nicht traurig und weint nicht. Alle Leute weinten nämlich, als sie die Worte der Weisung hörten. Dann sagte er zu ihnen: nun geht, haltet ein festliches Mahl und trinkt süßen Wein. Schickt auch denen etwas, die selbst nichts haben. Denn heute ist ein heiliger Tag zur Ehre unseres Herrn. Macht euch keine Sorgen, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Also hier wird, könnte man sozusagen ad hoc, der erste Tag des siebten Monats zum Feiertag gemacht. Dadurch, dass hier jetzt nach dem Wiederaufbau der Mauern von Jerusalem sich das Volk versammelt, aus der Tora gelesen wird, und dann Nehemia eigentlich, man könnte sagen, spontan erklärt, dass dieser Tag ein Feiertag ist und er neben der Tora-Lesung auch begangen werden soll mit gutem Essen als freudiger Tag. Aber auch hier hat dieser Tag keine besondere Bedeutung, aber es wäre zumindest eine Möglichkeit, dass es irgendwo im Hintergrund steht. Also während in der hebräischen Bibel uns dieser Tag eher etwas unklar bleibt, was denn nun seine Funktion ist, ist die Mishnah, die sich mit diesem Tag befasst, in der Traktat Rosh Hashanah, Neujahr, weiß da schon viel genauer, was dieser Tag sein soll, und hat ihm auch eine große Gestaltung gegeben. Und sie beginnt natürlich mit dem Problem: wie kann ich den ersten Tag des siebten Monats zum Neujahr erklären? Und sozusagen eine typisch jüdische Lösung. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Vier Jahresanfänge gibt es. Mit dem ersten Nisan, also es ist der Pessachmonat, und das haben wir ja in Exodus 12 gehört, dieser Monat sei der erste der Monate. Also mit dem ersten Nisan beginnt das Regierungs- und das Festjahr. Also das heißt, wenn ein König eingesetzt wird, wird ab dem ersten Nisan seiner Regierungsjahre gerechnet. Und das Festjahr beginnt insofern, als alle Festkalender mit Pessach, mit dem Fest im ersten Monat beginnen. Der erste Elul, das ist der sechste Monat, ist der Jahresanfang für den Zehnt vom Vieh. Also es gibt das Gebot, dass man jeweils von seinem Vieh den Zehnten, also jedes zehnte Tier, Gott darbringen muss. Und man kann das sozusagen für ein ganzes Jahr lang alles Vieh, das man hat, sozusagen versammeln und dann von allen zusammen einmal den Zehnten bringen. Aber man muss sich halt entscheiden, wo man dieses Jahr anfängt. Und die eine Tradition sagt eben, es ist der erste Elul. Da haben wir dann schon Rabbi Elazar und Rabbi Shimon, die sagen, der erste Tischri. Und damit sind wir am 7. Monat und mit unserem rabbinischen Neujahr. Der erste Tischri bildet den Jahresanfang hinsichtlich der Zeitrechnung. Das heißt, die jüdische Jahresrechnung, ein neues Jahr mit der Zählung beginnt am ersten Tischri. Und auch die Brach- und die Jobeljahre. Also jedes siebte Jahr, in dem kein Ackerbau betrieben wird, und das 50. Jahr, in dem die Knechte freigelassen werden und gekaufte Äcker zurückgegeben werden. Und der Baumpflanzungen und der Gemüse. Und dann haben wir noch unser viertes Neujahr mit dem ersten Schwat. Das ist der 11. Monat. Beginnt für den Baum ein neues Jahr. Das ist etwas, was wir überhaupt nicht in der Bibel finden. Nach Ansicht der Schule Schamais. Die Schule Hillels aber meinte mit dem 15. Und wie im Normalfall, die Schule Hillels hat sich durchgesetzt, und so wird also auch heute, bis heute, das Neujahr der Bäume am 15. Schwat gefeiert. Der Brauch ist, das einerseits mit dem Essen von trockenen Früchten des Landes zu tun, und in der Moderne hat sich auch der Brauch rausgebildet, Bäume zu pflanzen an diesem Datum. Also das Problem, dass man als Neujahr ein Fest feiert, das nach der Bibel im siebten Monat ist, löst die Mishnah im Grunde genommen damit, dass sie sagt, es gibt mehr als einen Jahresanfang, je nachdem sozusagen, nach welchem Aspekt ich gehe, kann ich den ersten oder den siebten, auch den 6. oder den 11. Monat als Neujahr nehmen, was auch gerne als Vergleich, gerade mal die beiden wichtigsten sind eben der erste Nisan, der Pessachmonat, und der erste Tischrei, was auch gerne als Vergleich genommen wird, dass der Jahresanfang am ersten Nisan eben sozusagen die spezifisch jüdische Bedeutung des Jahres mit der Erlösung und der Befreiung aus Ägypten bedeutet, und der erste Tischri, also eben auch da, wo die Zählung des Jahres nach der Schöpfung beginnt, eigentlich mehr universal ist und die ganze Schöpfung angeht. Das wäre so eine Weiterinterpretation. Und parallel zu den vier Jahresanfängen sagt dann der zweite Absatz der Mishnah: In vier Jahresabschnitten wird die Welt gerichtet. Am Pessach in Bezug auf das Getreide, am Wochenfeste in Bezug auf die Baumfrüchte, am Neujahrstage ziehen alle zur Welt gekommenen wie bei einer Heerschau an ihm vorüber, denn es heißt, der insgesamt ihr Herz bildet, der auf alle ihre Taten achtet. Und am Hüttenfeste werden sie in Bezug auf das Wasser gerichtet. Also wir haben ja eigentlich drei Gerichte, die sich auf den landwirtschaftlichen Zyklus beziehen, eben weil an Pessach eben die Gerstenernte ist, dass eigentlich der Tag ist, wo entschieden wird, wie gut die weitere Getreideernte, vielleicht auch die Weizenernte, dann im weiteren Verlauf sein wird. An Shavuot eben sind die ersten Baumfrüchte reif, und damit wird klar, sozusagen, wie fruchtbar die sein werden. Und am Hüttenfeste an Sukkot geht es auf das Wasser, denn an Sukkot fängt man ja an, für den Regen zu beten, weil das der Herbst ist, wo die Möglichkeit besteht, dass Regen kommt, und da eben auch sozusagen beschlossen wird im Himmel, wie viel Regen es denn geben wird fürs kommende Jahr. Und dazwischen kommt der Neujahrstag, wo es um etwas geht, was gar nichts mit der natürlichen Ordnung zu tun hat, sondern sagt, dass es eigentlich der Tag ist, an dem alle Menschen vor Gott gerichtet werden. Und das hat sich auch in einem berühmten Gebet innerhalb der Rosh Hashanah-Liturgie, dem sogenannten Unetane Tokef, entwickelt. Dann für viele ist das der Höhepunkt von der Liturgie, wo beschrieben wird, eben wie im Himmel große Erregung herrscht, denn die Bücher des Gerichtes werden aufgeschlagen und eben die Menschen ziehen alle an Gott vorbei. Und das heißt dann, und heute wird entschieden, wer leben und wer sterben wird und wer wie sterben wird. Und es geht dann noch weiter, weil ja dann 10 Tage später Yom Kippur kommt. Es bleibt sozusagen nochmal in der Schwebe. Heute wird es aufgeschrieben. Dann hat man noch die Möglichkeit der Umkehr. Und an Yom Kippur, 10 Tage später, wird dann endgültig entschieden. Das kann man einerseits, ich habe mal bei Yeshayahu Leibowitz gelesen, der sagt, das ist im Grunde genommen nur Dramatisierung und nichts, was sich irgendwo sozusagen auf die eigentliche Tradition basieren lässt. Aber Tatsache ist, dass es eben wirklich für viele der emotionale Höhepunkt ist, viele auch in Tränen ausbrechen bei dem Gedanken, denn ja, sich zu überlegen, heute wird entschieden, ob ich lebe das nächste Jahr oder nicht, ist halt schon etwas, was eine enorme Spannung auch erzeugt. Und es ist auch für die Vorbeter, die Vorbeterinnen, ist es auch so einer der Punkte, wo man wirklich auch versuchen kann, mit der Melodie, mit der Art, wie man es singt, wirklich diese Atmosphäre einzufangen. Aber es gibt noch, das ist eigentlich wohl ein eher etwas späteres Gebet. Die Mishnah geht jetzt aber auch noch auf weitere Gebete an, die an Rosh Hashanah gebetet werden. Es heißt nämlich, man spricht vielmehr die Gebete über die Väter, die Wundertaten und die Heiligkeit Gottes, verbindet das Huldigungsgebet Malchuyot mit dem über die Heiligkeit des Tages und bläst. Spricht das Gebet über die Vorsehung, Sichronot, und bläst, über den Shofar, Shofarot, und bläst, wonach man mit dem Gebete über den Opferdienst, dem Dankgebete und dem Priestersegen schließt. Man trägt nicht weniger als 10 Huldigungsverse, 10 Vorsehungsverse, 10 Shofarverse vor. Das ist so ein typisches Beispiel für einen Text aus der Mishnah, den jemand nur jemand verstehen kann, der schon eine Menge Hintergrundwissen hat, weil einfach viele Begriffe als bekannt vorausgesetzt werden. Es geht hier um das zentrale Gebet, was im Deutschen oft das 18-Bitten-Gebet genannt wird, oder einfach was das Gebet in der rabbinischen Literatur ist, das eben dreimal am Tag gebetet wird und am Schabbat und Feiertagen nochmal eine besondere Form hat. Und der erste Teil ist, was hier genannt wird, das Gebet über die Väter, wo eben Gott als Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs erwähnt wird und auch der Hoffnung Ausdruck gegeben wird, dass er sich der Nachkommen erinnern wird. Der zweite Segensspruch über die Wundertaten, da geht es um Gott als ja eigentlich den Herrn, der lebt, der tötet und zum Leben erweckt, der allen Nahrung gibt, der Regen gibt, das Regengebet ist auch da eingeschlossen. Und das dritte ist das Bekenntnis zur Heiligkeit Gottes. Das sind die drei ersten, die immer gleich sind, egal ob werktags oder feiertags oder Schabbat ist. Und während werktags danach wirklich konkrete Bitten, die man als Bedürfnisse hat, kommen, gibt es am Schabbat ein zentrales Gebet, was etwas über die Wichtigkeit des Schabbat hat, also die Heiligkeit des Tages. Aber an Rosh Hashanah ist das nochmal in 3 Teile verbunden worden. Es ist nämlich die Heiligkeit des Tages, wird hier mit der Huldigung für Gott als den König, den Melech, darum heißt es Malchuyot, verbunden. Das heißt, das ist ein Text, der über Gott als König spricht, vor dem man sich niederwirft. Als zweites kommt das Gebet über die Vorsehung oder Sichronot, also das sich erinnern, wo es darum geht, dass er wird erwähnt zum Beispiel, dass Gott sich vor der Sintflut an Noach erinnert hat und ihn gerettet hat, dass er sich Israels erinnern wird und es aus dem Exil zurückholen wird. Das sind die Vorstellungen, die da sind. Und schließlich das Gebet mit dem Shofar verbunden. Da geht es um das Blasen des Shofar, im Grunde genommen als ein Zeichen der Offenbarung Gottes, wie es am Sinai unter anderem geschehen ist. Und es wird auch verbunden mit dem, der Shofar ist ja ein Widderhorn, mit dem Widder der Opferung Isaaks. Und dann kommen schließlich nochmal die Gebete über den Opfergottesdienst und das Dankgebet, das sind wieder die festen Bestandteile des 18-Bitten-Gebetes. Und wenn es hier heißt, man trägt nicht weniger als 10 Huldigungsverse, 10 Vorsehungsverse und 10 Schofarverse vor, heißt das, dass also in jedem dieser drei Abschnitte sind Bibelverse integriert, und das sollen mindestens 10 sein, in denen im ersten Fall bei den Huldigungsversen muss jedes Mal das Wort Melech oder König sein in Bezug auf Gott vorkommen. In dem zweiten muss der Gedanke oder das Verb oder die das Substantiv erinnern oder die Erinnerung vorkommen, und bei dem dritten eben der Schofar. Und das sind jeweils 3 Verse aus den Schriften, normalerweise aus den Psalmen, 3 Verse aus den Propheten, 3 Verse aus der Tora. Das heißt, aus der Tora kommen zuerst, und der 10. ist dann nochmal am Schluss ein Vers aus der Tora. Also wir sehen hier, aus diesen 2 Versen im Kalender von Levitikus ist ein mit Themen und auch mit langen Gebeten überfrachteter Tag geworden. Also ein Rosh Hashanah-Gebet, selbst wenn man sich bemüht, das einigermaßen zügig zu machen, dauert 4-5 Stunden. Das ist also ein ganz besonderes Gebet. Ich habe nachher auch noch 2 Texte, die ich dazu vorlese. Jetzt zunächst aber nochmal, wie die mittelalterlichen Ausleger wirklich an unseren Text in Levitikus rangegangen sind und wie man die natürlich schon die Mishnah kennen und alle rabbinischen Vorschriften dazu und wie die diesen Begriff erklären. Also wir haben ja eben den Begriff Sichron, ein Tag der Erinnerung, der kommt ja vor im biblischen Text, und Troa, das ist irgendeine Form von Blasen. Und dazu schreibt Rashi, Sichron, das sind die Verse über die Vorsehung und die Verse über den Schofar. Also er nimmt im Grunde genommen das, was in der Mishnah kommt, und fügt aber noch besonders hinzu, um euch zu erinnern an die Bindung Isaaks, an dessen Stelle er einen Widder opferte. Und man kann auch sagen, also es geht eben um die Erinnerung, und der Widder mit seinem Horn bringt uns den Schofar rein. Also auf die Weise kann man hier Erinnerung und das Blasen des Schofar zusammenbringen. Rashis Enkel Rashbam schreibt dazu, durch das Blasen, also die Troa, werdet ihr vor ihm in Erinnerung gebracht. Also man bläst, um sich vor Gott in Erinnerung zu bringen. Wie geschrieben steht in Nummer 10, dann blast mit den Trompeten das Signal mit lautestem Schall. So werdet ihr euch vor dem Herrn, eurem Gott, in Erinnerung bringen und vor euren Feinden gerettet werden. Und da bringt jetzt Ramban noch die Frage, und warum brauchen wir die Erinnerung vor dem Herrn an diesem Tag mehr als an den übrigen Tagen? Und warum befahl er überhaupt, dass er ein Tag heiliger Lesung sei? Also Ramban spürt das, dass in dem Festkalender im Grunde genommen dieser Text, dieser Tag völlig unvermittelt kommt. Und seine Erklärung ist, weil er im Monat des Versöhnungstages ist, am Neumondstag, scheint es, dass vor ihm gepriesen sei er, das Gericht stattfindet, von dem ja in der Bibel gar nichts steht. Denn an ihnen wird er die Völker richten. Am Neujahrstag sitzt er auf dem Thron des gerechten Richters. Danach trägt er sozusagen wohlwollend, nimmt weg während der 10 Tage die Sünden seiner Diener. Ja, und ich habe jetzt aus den langen Gebeten von Rosh Hashanah 2 Beispiele genommen. Das erste ist im Grunde genommen, das ist in dem Gebet über die Heiligkeit des Tages, wird also auch an Rosh Hashanah selber eigentlich 4-mal gebetet, im Abendgebet, im Morgengebet, im Zusatzgebet und im Nachmittagsgebet. Und auch in Yom Kippur wird es nochmal wiederholt. Und somit gib deine Furcht, ewiger unser Gott, über alle deine Werke und deinen Schrecken über alles, was du erschaffen hast. Dass dich alle Werke fürchten und sich alle Geschöpfe vor dir niederwerfen. Dass sie alle einen Bund bilden, deinen Willen mit ganzem Herzen zu erfüllen. So wie wir wissen, ewiger unser Gott, dass die Herrschaft vor dir ist, Macht in deiner Hand und Stärke in deiner Rechten und dein Name erhaben über alles, was du geschaffen. Und somit gib Ehre ewiger deinem Volke, Ruhm denen, die dich fürchten, und Hoffnung denen, die dich suchen, und Freiheit der Rede denen, die deiner harren, Freude deinem Lande und Wonne deiner Stadt, Aufblühen des Hornes Davids, deinem Knechte, und Leuchten des Lichtes dem Sohne Isais, deinem Gesalbten, bald in unseren Tagen. Und somit werden Gerechte es sehen und sich freuen, Redliche werden jauchzen und Fromme in Jubel frohlocken, und das Laster wird seinen Mund verschließen und alle Bosheit insgesamt wie Rauch vergehen, wenn du die Herrschaft des Übermuts von der Erde entfernst. Dann wirst du regieren, ewiger, du allein über alle deine Werke, auf dem Berge Zion, der Stätte deiner Herrlichkeit, und in Jerusalem, deiner heiligen Stadt, wie in deinen heiligen Worten geschrieben ist. Regieren wird der Ewige in Ewigkeit, dein Gott Zion, von Geschlecht zu Geschlecht. Halleluja. Heilig bist du und erhaben ist dein Name, und kein Gott ist außer dir, wie geschrieben ist. Erhaben ist der Ewige der Heerscharen durch das Gericht, und der heilige Gott wird heilig durch die Milde. Gesegnet seist du, ewiger, heiliger König. Und dann noch der Abschluss des Gebetes über die Vorsehung, wo es also um das darum geht, dass Gott sich der Menschen erinnert. Unser Gott und Gott unserer Väter, gedenke unser in gutem Gedenken vor dir und bedenke uns mit der Bestimmung der Hilfe und des Erbarmens aus den Himmelshöhen, der Urzeit der Himmel, der Urzeit Himmel. Und gedenke uns, ewiger unser Gott, des Bundes und der Gnade und des Schwures, die du unserem Vater Abraham auf dem Berge Moria geschworen. Und lass vor dir die Opferbindung erscheinen, mit der unser Vater Abraham seinen Sohn Isaak auf dem Altare band und sein Erbarmen überwand, um deinen Willen mit ganzem Herzen zu erfüllen. So überwinde dein Erbarmen deinen Zorn über uns, und in deiner großen Güte wende sich deine Zornesglut von deinem Volke, von deiner Stadt und von deinem Erbe. Und halte uns aufrecht, ewiger unser Gott, das Wort, das du uns zugesichert hast in deiner Lehre, durch Moses, deinen Diener, aus dem Munde deiner Herrlichkeit, wie es heißt, ich gedenke ihnen des Bundes der Vorfahren, die ich herausgeführt habe aus dem Lande Ägypten vor den Augen der Völker, ihnen zum Gott zu sein, ich, der Ewige. Denn eingedenk alles Vergessenen bist du von Ewigkeit her, und kein Vergessen gibt es vor dem Throne deiner Herrlichkeit. Und der Opferbindung Isaaks mögest seiner Nachkommenschaft heute in Barmherzigkeit du gedenken. Gesegnet seist du, Ewiger, der des Bundes gedenkt. Ja, so ein bisschen Versuch mit diesen Texten etwas von der Atmosphäre von Rosh Hashanah zu geben. Sind da Nachfragen, Anmerkungen zu? Sie wirken heute alle sehr erschlagen von der Fülle der Texte. Ja, Herr Müller.
Werden diese Gebete heute in Althebräisch gelesen oder gebetet oder in Neuhebräisch?
Das ist das rabbinische Hebräisch. Also es sind natürlich die Bibelzitate bleiben natürlich in der Sprache der Bibel. Und ansonsten ist das eben mehr das Hebräisch der Mishnah, was eben ein bisschen anderen Satzbau als das biblische Hebräisch hat, aber das ist der überlieferte Text sozusagen. Also für jemanden, der Hebräisch, modernes Hebräisch spricht, gibt es keine Schwierigkeiten, das zu verstehen. Aber es sind so. Die Texte, die eben durchaus schon einige hundert Jahre alt sind.
Also der Unterschied zwischen Althebräisch und Ivrit, dem neuen, modernen, ist also nicht allzu groß.
Nein, und dazwischen eben gibt es das Mishnah-Hebräisch. Die Mishnah ist ja auch in Hebräisch geschrieben. Und nicht, dass der Wortschatz so anders ist, aber der Satzbau ist anders. So, und das moderne Hebräisch schließt sich eigentlich mehr an die Mischna an. Und obwohl ja Hebräisch da nicht weiter gesprochen worden ist, hat es eben als Liturgiesprache und als Sprache, in der die Rabbiner ihre Entscheidungen geschrieben haben und ihre Kommentare, die ich ja immer übersetze, geschrieben haben, er hat es auf die Weise ja weitergelebt und vielleicht auch ein Grund, warum es eben eigentlich relativ einfach ist, wenn man modernes Hebräisch kann, dass man diese Texte, abgesehen vielleicht von einzelnen Worten, aber im Großen und Ganzen kann man das ohne Probleme lesen.
Mir ist nur aufgefallen, ach, der Herr Schneider hat sich noch gemeldet, nur kurz. Wir versuchen immer im schulischen Kontext die verschiedenen Feste so im Jahreskreis ein bisschen miteinander zu vergleichen. Im katholischen Kontext haben wir ein solches Bußfest interessanterweise nicht. Im protestantischen Kontext gibt es ja den Buß- und Bettag, aber im katholischen gibt es das nicht. Wir haben immer schon alles abgebüßt, in Anführungszeichen, und haben das Gericht vertagt oder es ist schon stattgefunden oder wie auch immer. Aber es sind ja eigentlich sehr schöne Texte, weil es nochmal darum geht, fand ich jetzt auch, nochmal zu betonen, dass diese ursprüngliche Schöpfungsordnung, dass man sich an die erinnert und sich gegenseitig sozusagen erinnert an Bund und Schöpfung und dass das darin grundgelegt ist und dass man einmal im Jahr sich sozusagen daran erinnert und ja, wieder auf Null zieht sozusagen und sich nochmal eine neue Chance schenken lässt, sich da neu zu orientieren. Das ist ja eigentlich ein ganz schöner Gedanke. Aber ich sag mal, unser Neujahrsfest ist ja tendenziell eher heidnisch geprägt.
So wie ja, also da gibt es überhaupt keine Parallelen. Also man den Yom Kippur kann man sagen, dass der christlicherweise eigentlich sich im Karfreitag wiederfindet. Aber sozusagen dieser Vorspann ist nicht da. Aber ich meine, die orthodoxe Kirche feiert ja am 1. September das Neujahr. Und da spiegelt sich vielleicht schon noch ein... Es gibt auch noch andere orientalische Kirchen, die auch Anfang September einen besonderen Feiertag zum Beginn des Kirchenjahres haben. Und da spiegelt sich vermutlich schon auch eine Beziehung zu der jüdischen Tradition, auch wenn es nicht exakt mit denselben Inhalten gefüllt ist, aber zumindest noch ein Bewusstsein, dass auch in dem Herbst sozusagen wichtige Feste liegen. Ja, Herr Schneider.
Zum Schluss ist ja ziemlich eingegangen worden oder erwähnt worden, die Bindung Isaaks. Und ich verstehe das so, dass das Erbarmen, das da widerfahren wurde, also dass da erwiesen worden ist, dass der Isaak nicht wirklich sterben musste, dass das praktisch so das Gebet ist, dass dieses Erbarmen auch auf uns angewendet wird sozusagen. Ist das der tiefere Sinn oder wie interpretieren die diesen Vorgang da noch anders vielleicht, was ich jetzt nicht so auf den ersten Blick sehe? Also diese Geschichte mit Abraham und Isaak, gibt es da noch eine weitergehende Interpretation als nur das Erbarmen, das da zum Tage brachte?
Ja, die Bindung Isaaks, die im Übrigen auch die Torahlesung des zweiten Tages von Rosh Hashanah ist. Also am ersten Tag wird die Geburt Isaaks gelesen und die Vertreibung von Hagar und Ishmael. Und am zweiten Tag wird die Bindung gelesen. Ist natürlich ein Text, der unendliche Interpretationsmöglichkeiten hat. Ich hatte auch, als wir das damals hatten, in unserem Wochenabschnitt, hatte ich auch ein paar Möglichkeiten gegeben. Es gibt auch modernere Interpretationen, die eher in die Richtung gehen wollen, zu sagen, eigentlich hat Abraham Gott falsch verstanden. Gott wollte von Anfang an nicht das Opfer. Und die gibt es auch sicher vor. Und da kommen alle möglichen Überlegungen natürlich auch eben, wie konnte Gott dieses Opfer fordern und manche auch fragen, wie Isaak sich verhalten hat, ob er sich gewehrt hat oder ob er bewusst sich entschieden hat, sich opfern zu lassen. Also da gibt es wirklich ganz unendlich viele Interpretationen. Ich glaube wirklich, diese hier mit dem, auch die Bereitschaft Abrahams, Isaak zu opfern und Isaaks Bereitschaft, sich opfern zu lassen, Das ist in vielen Epochen der jüdischen Geschichte zumindest ganz zentral so interpretiert worden. Im Grunde genommen ist das ein Verdienst, das erworben worden ist, was auch helfen kann, unsere Sünden zu tilgen. Also irgendwie diese ungeheure Tat der beiden. Und andererseits ist es auch immer wieder als ein Ereignis gesehen, das in jüdischer Geschichte auch immer wiederholt worden ist, nur eben nicht gut geendet hat in vielen Verfolgungsgeschichten. Es gibt aus der Zeit der Verfolgung beim ersten Kreuzzug gibt es Texte, wo wir auch Berichte haben, dass teilweise Väter ihre Kinder getötet haben, um zu verhindern, dass sie zwangsgetauft werden. Das sind Texte, die teilweise wirklich genau nach dem Modell von Genesis 22 gebaut sind. Also irgendwo auch aufgrund eben der schmerzvollen jüdischen Geschichte, man sich oft so kollektiv mit Isaak identifiziert hat, aber eben auch die Erfahrung gemacht hat, nicht jeder Isaak wird erlöst. So wie es auch einen ganz radikalen Midrasch gibt, der sagt, Isaak ist wirklich gestorben und dann wieder auferweckt worden. Das gibt es auch dazu. Ja, das wäre noch so ein bisschen an Ausweitung zu diesem unendlichen Thema.
Danke.
Ja, Herr Schobes.
In der Vorbereitung auf den heutigen Abend hatten wir ja aber auch gelesen, dass Kinder nicht geopfert werden dürfen und dass das sogar strafbewehrt ist.
Ja, Sie meinen wahrscheinlich das Moloch-Opfer. Das,
ja.
Wobei es heute moderne Forscher sind sich gar nicht sicher. Das heißt ja immer, die Kinder dem Moloch bringen oder sie durch das Feuer gehen zu lassen. Moderne Forschung ist sich gar nicht einig, ob das wirklich das Töten der Kinder bedeutet oder einen bestimmten Ritus, sie diesem Moloch zu weisen, wobei eben auch für unseren Kontext vielleicht gar nicht so unwichtig ist, dass in diesem Wort Moloch dieselbe Wurzel wie Melech, König, steht. Also dass eventuell ein, könnte man sagen, vielleicht ein, die negative Form eines Königs ist. Aber es, man hat es sicher zumindest in manchen Epochen so verstanden, dass das wirklich ein Kinderopfer war. Natürlich wird das abgelehnt. Aber das ist eben gerade die Ausnahme dieses Textes in Genesis 22, dass wir hier plötzlich einen Gott haben, der ja ein Opfer fordert. Da sind unterschiedliche Dinge da und kann man vielleicht auch irgendwo sagen, es ist eine Sache, was dem Menschen erlaubt ist und eine Sache, was Gott erlaubt ist. Der bewegt sich auch vielleicht in anderen Kategorien manchmal und glücklicherweise nimmt er das Opfer ja nachher nicht an, aber das steht durchaus in einer gewissen Spannung. Und auch im Grunde genommen die Erstgeborenen, die der Israeliten, die ja beim Auszug aus Ägypten bewahrt werden, das steht eigentlich auch hinter, also eigentlich hätten sie ja auch getötet werden müssen. Darum braucht es ja im Grunde genommen diesen ganzen Ritus. Und das werden wir in einem unserer Abschnitte in Numeri nochmal haben, wo eben auch genau erklärt wird, wie die Erstgeborenen im Grunde genommen eigentlich dem Dienst an Gott geweiht wären, weil sie eigentlich hätten sterben müssen. Also da kommt auch dieser Gedanke nochmal. Da können wir das Thema vielleicht nochmal ein Stück vertiefen. Gut, dann wollte ich auch gerade kurz für die letzten Minuten auf Sukkot gehen, das Laubhüttenfest, was ein Fest ist, das auch in den kürzeren Festkalendern als eines der drei Wallfahrts- und Erntefeste erwähnt wird. In demselben Text in Nehemia, den ich vorhin in Bezug auf den ersten Tag des siebten Monats teilweise vorgelesen hatte, da wird auch erwähnt, dass man plötzlich in der Tora liest, am 15. muss doch Sukkot gefeiert werden und dann plötzlich losgeht und die Hütten baut. Und das ist nicht genau so, wie es hier in der Bibel beschrieben wird. Also das scheinen auch noch Dinge zu sein, die noch nicht ganz so festgelegt waren zur Zeit Nehemias. Jedenfalls unser Text sagt ja, dass man in Hütten, eben in einer Sukkah sitzen soll. Und im biblischen Text wird nicht viel mehr dazu gesagt. Und hier haben wir jetzt in der Mishnah zu Sukkot ein Beispiel dafür, wie die Mishnah eine relativ allgemeine Vorschrift der schriftlichen Tora nochmal in ganz viele Details bringt. Ja, das heißt dann in der Mishnah, eine Festhütte, deren Höhe mehr als 20 Ellen beträgt, ist unbrauchbar. Das heißt, die gilt nicht als eine dem Sinn des Festes entsprechende Hütte. Rabbi Juda erklärt sie für geeignet. Ist sie weniger als 10 Handbreiten hoch, besitzt sie keine 3 Wände, hat sie mehr Sonne als Schatten, so ist sie untauglich. Eine alte Hütte erklärt die Schule Schamais für ungeeignet, die Schule Hillels für geeignet. Und wann gilt eine Hütte als alt? Wenn sie 30 Tage vor dem Fest hergestellt wurde. Hat man sie aber für das Fest errichtet, wäre es auch am Anfang des Jahres, so ist sie brauchbar. Macht man die Hütte unter einem Baume, so ist es genau so, als ob man sie im Hause errichtet hätte. Das heißt, sie ist ungeeignet. Von 2 übereinander befindlichen Hütten ist die obere brauchbar, die untere ungeeignet. Rabbi Juda meint, wenn die obere keine Einwohner hat, kann die untere benutzt werden. Während der vollen 7 Tage macht man seine Hütte zum dauernden und sein Haus zum gelegentlichen Aufenthalt. Wann ist es, falls es etwa regnet, von dannen zu gehen gestattet, also von der Hütte wieder ins Haus umzuziehen, wenn der Brei verderben würde? Also wenn man nicht mehr sozusagen vernünftig essen kann in der Sukkah. Sie haben ein Gleichnis vorgetragen. Womit ist das zu vergleichen, wenn es also in die Sukkah reinregnet? Mit einem Diener, der sich anschickt, seinem Herrn den Becher zu mischen. Dieser aber gießt ihm eine Schüssel übers Angesicht. Und darum beginnen wir das Regengebet ja auch erst am letzten Tag von Sukkot, wenn wir schon nicht mehr in der Sukkah sitzen. Und dann wird ja im Levitikus 23 auch, werden die Zweige erwähnt, die man nehmen soll, um vor Gott zu feiern. Und auch da erklärt die Mishnah uns, um welche Arten von Zweigen es gehen soll. Und zwar Rabbi Yishmael sagt, 3 Myrten und 2 Bachweidenzweige, einen Palmzweig und einen Etrog, das ist eine Zitrusfrucht. Wenn auch von 2 die Spitze abgebrochen und nur einer unversehrt ist. Rabbi Taufon sagt, selbst wenn von allen 3 die Spitze abgebrochen ist. Rabbi Akiva sagt, wie einen Palmzweig und einen Etrog, so auch einen Myrten und einen Bachweidenzweig. Aber die Meinung, die gebraucht wird, ist die 3 Myrten, 2 Bachweiden und einen Palmzweig. Ein unrechtmäßig erworbener, also auch ein gestohlener in dem Sinne, oder vertrockneter Etrog ist untauglich. Ein vom Götzenhain oder aus einer abtrünnigen, eben auch götzerdienerischen Stadt herrührender ist untauglich. Anfangs wurde der Feststrauß im Heiligtum 7 Tage und in der Provinz nur einen Tag genommen. Nach der Zerstörung des Tempels ordnete Rabban Yochanan ben Zakkai an, dass der Feststrauß in der Provinz 7 Tage zur Erinnerung in das Heiligtum genommen werde. Hier haben wir wieder Rabban Yochanan ben Zakkai, den wir vorhin in der Diskussion über den Tag der Omer-Darbringung hatten. Und hier kommt auch ein Aspekt, der bei ihm so wichtig war, dass er, nachdem der Tempel zerstört hat, bestimmte Verordnungen gemacht hat, die Erinnerung an die Wichtigkeit des Tempels aufrechterhalten haben. Und hier in dem Fall, dass man den Brauch, 7 Tage den Feststrauß zu nehmen, der ursprünglich nur im Tempel gehalten wurde, dass man den für alle genommen hat. Und im Talmud zum Traktat Sukkah gibt es auch eine Erklärung, warum der Feststrauß in die 4 Himmelsrichtungen und nach oben und unten geschüttelt wird. Rabbi Yochanan sagte, man bewegt ihn hin und her für den, dem die 4 Himmelsrichtungen gehören. Nach oben und unten für den, dem Himmel und Erde gehören. Im Westen, das heißt, das sagen die Babylonier in ihrer Perspektive, also im Land Israel, lehrte man dies. Rabbi Chama Ba'ukba sagte, es sagte Rabbi Yossi im Namen Rabbi Chaninas, man bewegt ihn hin und her, um böse Geister abzuhalten, nach oben und unten, um bösen Tau zu halten. Also man kann es sozusagen einerseits als eine Erklärung an Gott als den Herrscher der Schöpfung verstehen oder auch im Grunde genommen gewisse magische Aspekte dazu nehmen. Und dann noch kurz zum Abschluss Überlegungen, was das bedeutet, dass die Israeliten oder was der Sinn der Mitzwa ist, dass man in der Sukkah sitzen soll am Fest. Es heißt dann ja in unserem Abschnitt in Vers 43, dass eure Nachkommen wissen, wie ich die Israeliten habe in Laubhütten wohnen lassen, als ich sie aus Ägyptenland führte. Das Problem ist, dass wir nirgendwo in der Geschichte vom Auszug aus Ägypten hören, dass die Israeliten in Laubhütten gewohnt haben. Und das ist jetzt das Problem, mit dem die Ausleger sich auseinandersetzen. Rashbam sagt dazu, wie ich die Israeliten habe in Laubhütten wohnen lassen, 40 Jahre lang in der Wüste, ohne Niederlassung und ohne Erbbesitz. Und dadurch werden sie dem danken, der ihnen Erbbesitz gegeben hat. Und eure Häuser sind mit allem Guten gefüllt. Daher sagt nicht in eurem Herzen, meine Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir diesen Erfolg gegeben. Darum verlassen sie die mit allem Guten gefüllten Häuser zur Zeit des Einsammelns und sitzen in Laubhütten in Erinnerung daran, dass sie in der Wüste keinen Erbbesitz hatten und keine Häuser, in denen sie sitzen konnten. Und aus diesem Grunde hat der Heilige gepriesen sei er, das Laubhüttenfest in der Zeit des Einsammelns in die Tenne und in die Kelter festgelegt. Also eine Erinnerung daran, dass es einem nicht immer so gut gegangen ist und man in der Unbehaustheit der Wüste gewohnt hat. Ramban nimmt das in eine etwas andere Richtung. Und da bereits erklärt wurde, dass die Wolke des Herrn tagsüber über ihnen war und die Feuersäule in der Nacht, also das ist das, was wir ja hören, was beim Auszug aus Ägypten dabei war, die Wolke des Herrn, heißt es einfach, wie ich in Laubhütten habe wohnen lassen, dass ich ihnen Wolken der Ehre Laubhütten machte, um sie zu schützen. Also Ramban geht davon aus, also irgendwo müssen diese Laubhütten ja erwähnt sein. Und das sind jetzt sozusagen die Konkretisierung der Wolke des Herrn, die beim Auszug erwähnt wird. Und siehe, zu Beginn der heißen Tage ist befohlen, an den Auszug aus Ägypten in seinem Monat und an seinem Termin zu erinnern, nämlich mit Pessach. Und die Erinnerung an das andauernde Wunder, das ihnen an jedem Tag ihres Aufenthalts in der Wüste geschah, ist zu Beginn der Regentage befohlen. Und nach der Meinung dessen, der sagt, dass sie sich wirkliche Laubhütten machten, also es nicht nur ein Symbol für die Wolke ist, begannen sie bei Beginn des Winters sie zu machen, wegen der Kälte, wie es Lagernde tun. Und daher wurden sie zu diesem Zeitpunkt befohlen. Und die Erinnerung besteht darin, dass sie wissen und sich erinnern, dass sie in der Wüste waren und 40 Jahre lang in kein Haus kamen und keine Stadt zur Niederlassung fanden. Aber der Herr war mit ihnen und nichts fehlte ihnen. Also Ramban nimmt es eigentlich ein bisschen mehr in die andere Richtung zu sagen, sie waren zwar in der Wüste, aber selbst da hat sie Gott geschützt. Sei es durch die abstrakte Wolke oder dadurch, dass er ihnen wirklich ermöglicht hat, als die Regenzeit begann, ihnen Hütten zu machen, die sie vor dem Klima geschützt haben. Und das ist eigentlich gerade eben bei diesen Dingen, die ja mehr philosophisch sind und nicht auf die Praxis ausgehen, kann man dann natürlich auch diese beiden Auslegungen nebeneinander stehen lassen und sagen, einerseits erinnert es uns an die Unbehaustheit und andererseits, dass aber selbst innerhalb dieser Unbehaustheit auch da noch Gott irgendwo Sorge getragen hat. Ja, sind da noch Anmerkungen, Überlegungen zu?
Mir fällt höchstens ein, gerade also spontan zu dem Laubhüttenfest, das ist ja auch die Erinnerung daran ist, dass das Haus über dem Kopf und im Land zu wohnen, im Land der Verheißung zu wohnen, vielleicht auch keine Selbstverständlichkeit ist und man vielleicht auch etwas mehr Solidarität mit denen zeigen könnte, die jetzt kein Haus und kein Land haben. Wäre ja vielleicht so ein Aspekt, weiß ich nicht.
Ja, das wird durchaus auch heute in aktuellen Interpretationen durchaus auch manchmal gebracht. Frau Dankowski?
Aber zwei Fragen dazu. Das eine, unter heutigen Verhältnissen, die ja sehr unterschiedlich sein können und nicht unbedingt immer ein Einfamilienhaus, sage ich mal, mit Garten voraussetzen, wo ich mir dann eine Laubhütte bauen kann. Was macht denn nun ein frommer Jude, der so in der 25. Etage sitzt, in einer Zwei-Zimmer-Wohnung? Also wie feiert man dann Laubhüttenfest? Und eine zweite Frage, die ist vielleicht ein bisschen speziell. Trotzdem will ich sie mal stellen. Vielleicht bekomme ich eine Antwort. In Frankfurt gibt es im Moment eine Ausstellung über die Samaritaner. Wir haben die letztens besucht. Und da gab es unter anderem einen Film zu sehen, auch über das Laubhüttenfest, wie die Samaritaner diese Laubhütte aber innerhalb der Wohnung tatsächlich errichten. Das war sehr schön zu sehen, zum Teil ein bisschen mit beschleunigtem Tempo. Es wird ein Netz also gespannt, so im Wohnzimmer, nehme ich mal an. Und das wurde sehr schön da mit Früchten oben dekoriert. Ja, also meine Frage, wie kommen die dazu, wissen Sie das vielleicht, das innerhalb der eigenen Wohnung zu machen? Gibt es dafür einen tieferen Sinn? Das konnte ich dem Film nicht entnehmen.
Also warum sie es in der Wohnung machen, ist mir auch nicht bekannt. Das ist gerade auch im genau entgegengesetzt, wie wir vorhin gehört haben, man darf nach rabbinischer Tradition die Sukkah nicht mal unter einem Baum bauen. Weil
ja, klar.
Es ist also offensichtlich haben sie da eine andere Interpretation, aber was mich ja erinnere, die Früchte, die sie an die Decke der Sukkah hängen, das ist schon eher eine wörtliche Interpretation, die sich vielleicht auch an den Text in Nehemia ein bisschen anlehnt, zu sagen, dass es eben auch diese Früchte nicht nur zum Beten, sondern auch für das Dach der Sukkah da sind. Da haben sie wohl eine solche Tradition. Ja, wie macht man das praktisch? Also erstens, es gibt nur ein Gebot, in der Sukkah zu sitzen, nicht sie zu bauen. Das heißt, man kann sich von Nachbarn oder Freunden in die Sukkah einladen lassen. Man muss nicht unbedingt eine eigene haben. Dann gibt es tatsächlich, zumindest in den ultraorthodoxen Viertel Jerusalems, werden Hochhäuser genau so gebaut, dass die Balkons nicht übereinander sind, sondern nebeneinander. Dass also auch jemand, der in der 10. Etage wohnt, noch die Chance hat, oder der 10 Etagen über sich hat, noch die Chance hat, einen Balkon zu haben, der nicht den Balkon einer höheren Wohnung über sich hat. Also das kann man in solchen Vierteln wirklich sehen, dass man da von vornherein an die Sukkah mitgedacht hat. Und natürlich gibt es, in den meisten Fällen bieten sich Dächer an, um zumindest da eine Sukkah hinzustellen, und die werden auch auf die Bürgersteige gestellt. Also in manchen Vierteln von Jerusalem ist es schon etwas schwieriger durchzukommen, dann auch in den Tagen von Sukkot, weil im Grunde genommen der Bürgersteig besetzt wird, und natürlich normalerweise würde die Polizei sowas räumen, also sozusagen als illegale Errichtungen, aber weil das eben nur fürs Fest ist und nur für die 8 Tage, lässt man es dann. Ja, Herr Müller, Sie hatten sich noch gemeldet.
Ja, ich muss also leider Gottes nochmal auf den Begriff Gehorsam zurückkommen, der mir hier wirklich nicht aus dem Kopf geht. Aber ich habe ein Problem, weil man sagt ja, dass es also im ursprünglichen Text kein Wort für Gehorsam und kein Wort für Strafe gibt im Hebräischen.
Also das Gehorchen wird im Grunde genommen normalerweise mit Hören auf, also mit dem Wort für Hören.
Wir übersetzen das mit Gehorchen, aber die wörtliche Übersetzung ist ja nun mal Hören. Und ja. Wir sagen immer, hören heißt, hör auf mich, hör doch, sagen wir ja besonders gern zu Kindern. Ja? Und damit meinen wir ja gehorchen. Aber das ist nicht gemeint.
Ja, also offensichtlich ist das ein Problem christlicher Übersetzung, die eben bei dem Gehorsam gelandet sind. Und die meinen, dass als Jude Leben eine Art blinder Gehorsam ist, aber... Kannst du ein bisschen anders differenzieren, auch ja, aus jüdischer Sicht.
Aber lassen Sie mich noch mal präzisieren. Was heißt im Althebräischen Gehorsam?
Es gibt eigentlich kein Wort dafür. Es ist von der Wurzel Shama, hören, abgeleitet. Im modernen Hebräischen gibt es einige Worte dafür, oder ein Wort dafür, Zaitanut, es gibt, als Substantiv wird mir überhaupt nichts einfallen. Das wird eben verbal wirklich in der Form von, ihr sollt auf meine Gebote hören, wird es ausgedrückt. Und das sagt vielleicht einiges, dass, ja, das ist...
Ich muss nicht, was Sie jetzt sagen wollen. Muss nicht.
Was muss nicht, habe ich jetzt nicht begriffen?
Ja, weil wir kleben immer an unserer Übersetzung.
Ja, das kann das Problem sein.
Ja.
Aber da kann man nicht die Torah für beschuldigen, dann, wenn die Übersetzung es nicht präzise macht.
Nein, aber wir könnten uns mehr reinknien, um zu verstehen, was damit gemeint ist, und dann eine andere Art der Übersetzung wählen.
Ja, das haben wir
jetzt auch. Deshalb komme ich ja immer wieder auf dieses Wort, das eben ein Wort, das nicht existiert hat im Althebräischen, das interpretieren wir als existent und übersetzen es dann, zumindest zum Teil, falsch.
Wie würden Sie das denn haben wir ja heute versucht, ein bisschen da reinzugehen und zu sehen, wie das nicht so zu verstehen ist und sicher auch nicht all den Beiklang hat, den manchmal christlicherseits diesem Wort, auch Gehorsam kann man ja auch unterschiedlich interpretieren. Ja, ich sehe noch mal gerade Frau Fricke noch eine Meldung.
Ich meine, ich finde die Frage sehr interessant, aber wenn ich das von der Sprache her nehme, von der Semantik im Deutschen, ist bei Gehorchen ja auch Horchen drin. Und Horchen ist eigentlich auch Hören, meine ich.
Da ja, das wäre das eine schon drin, Brücke.
Nur es wird ein bisschen, ja, vielleicht dann verändert, gebraucht. Ich will nicht sagen missbraucht.
Ja, okay. Ja, das wäre eine Brücke, um vielleicht dem Biblischen auf die Gebote Hören nahe zu kommen.
Ja.
Gut, im nächsten Wochenabschnitt werden wir auch hören, was passiert, wenn man nicht auf die Worte hört. Da kommt nämlich der lange, lange Fluchtext auch rein. Und ja, nächstes Mal beenden wir schon Levitikus. Haben wir schon einiges hinter uns dann. Gut, also dann bis nächste Aber Woche.
Ich darf vielleicht noch eins sagen. Ich frage mich wirklich, was nehme ich mit dem Lesen des Levitikus mit nach Hause für mich? Was kann ich da überhaupt draus behalten?
Ja? Ist eine Frage, was Sie sozusagen inhaltlich behalten und eine, was Sie vielleicht von unterschiedlichen Auslegungen...
Gehen wir mehr auf inhaltlich natürlich. Ja. Aber was sagt es mir?
Ja, das bleibt jedem und jeder überlassen, was man damit weitermacht. Und ich hoffe, dass ich so ein bisschen unterschiedliche Texte bringen konnte, auch ein das bisschen weiter weggehen vom Worttext, dass man vielleicht auch einiges auf eigene Dinge übertragen kann. Und ja, lassen wir es erstmal so stehen und schließen wir dann, so Gott will, wie wir sagen werden, in der nächsten Woche. Levitikus ab. Einen schönen Abend noch.
Ja, vielen Dank.
Angelika, hast du Schwierigkeiten rauszukommen? Oder?
Naja, ich hoffe nicht. Ich wollte dir aber noch sagen, wir sehen uns ja demnächst bei dem Safed oder Sfat-Vortrag.
Das war gestern Abend.
Das war gestern Abend, das ist so üblich bei mir, dass ich sowas verpasse. Wie war er?
Also vielleicht lag es auch daran, dass keiner von diesen Leuten wirklich Englisch als ganz fließende Sprache spricht. Also es hat manchmal das Gefühl, es war etwas schwierig.